ARD.
Konstantin, hallo.
Tommy, ich wollte nur kurz sagen, dass ich jetzt gleich mal telefonisch nicht erreichbar bin, weil ich starte mit meinem neuen Podcast. Wollte ich dich wissen lassen.
Das ist sehr gut. Die Gefahr, dass ich dich anrufe, besteht nämlich durchgängig. Podcast, zu welchem Thema machst du?
Ich rufe bei Leuten an und versuche, Fragen von meinen Insta-Followern, kennst du ja jetzt auch damit aus, zu beantworten. Darf ich dich denn mal bei einer passenden Frage anrufen? Hast du einen guten Rat? Du hast doch für mich auch immer einen guten Rat.
Unbedingt ja, vor allen Dingen, wenn es ums vorzeitige Hinwegaltern geht. Oder Musik, oder vor der Frage, wenn es um Musik der 70er geht, kannst du mich auch anrufen.
Ich glaube, das fragen alle auf meinem Insta-Account. Tommy, gut, ich lege jetzt mal auf, ich lege jetzt mal los, ja?
Gut, mach so wie ich, alles klar, danke, tschüss.
Come See Calling, ein Podcast von SWR 3.
Hallo, ich bin Konzi und bei mir bekommt ihr alles, was ihr braucht. Seelenfrieden und Voyeurismus. Das kriegt ihr alles in diesem Podcast. Ja, ich habe gedacht, wir fangen mal bescheiden an. Ich will für euch Antworten finden auf die wirklich wichtigen Fragen. Also die Fragen, über die man nachgrübelt, während man im Wartezimmer beim Arzt sitzt und die Lesezirkel Frauenzeitschrift von 1996 mit verschiedenen Mayonnaise-Salaten so langsam vom Schoß runterrutscht, man aber gerade aus dem Fenster schaut und das gar nicht merkt, weil man so einer ganz absurden Frage hinterher sinniert. Sowas wie, woher weiß ich eigentlich, dass mir langweilig ist? Ich glaube, man kann prinzipiell sagen, die Fragen, die richtig für diesen Podcast sind, sind einfach alle Fragen, die von einem gepflegten nächster Halt Kassel-Wilhelmshöhe unterbrochen werden. Also sowas wie, was bedeutet eigentlich Karriere machen? Es kann aber auch was ganz Schlichtes sein, sowas wie, kann ich mich im Notfall mit der Tesafilm-Abroller-Schneidekante rasieren? Man weiß ja nie, ne? Also bei mir ist es so, ich liebe diese Sorte Fragen. Da kann man sich einfach so schön drin verlieren und da steckt so viel Frieden und auch Zerstreuung drin. Und ich wüsste einfach nicht, womit man besser seine Zeit füllen sollte als damit. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir machen das so. Also ohne euch kann ich das hier ja gar nicht machen. Deswegen schickt ihr mir, ich sag mal, eure Regionalexpress-Gedanken und ich suche einfach jemanden, den ich für eine Antwort anrufen kann. Ich habe eine Handy-Flatrate und ich werde sie benutzen in diesem Podcast. So. Fehlen nur noch eure Fragen und die brauche ich hörbar, deshalb als Sprachnachricht per Instagram an mich. Konzi_Quent heiße ich da und damit ihr euch das auch gut merken könnt, habe ich meinen Papa angehauen. Der ist Hobbymusiker ohne Publikum und hat das Ganze ein bisschen sexier gemacht.
https://instagram.com/konzi_Quent.
So habe ich auch diese Frage bekommen.
Hallo Konzi, hier ist Thomas. Ich habe eine Frage für deinen Podcast und zwar, warum schmeckt das Wasser aus dem Hahn im Badezimmer viel besser als in der Küche? Dankeschön.
Danke Thomas. Also wir können das ja direkt nachfühlen. Der Wasserhahn in der Küche ist RTL 2 und der Wasserhahn im Bad ist Arte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es im Badezimmer von Thomas aussieht und damit zusammenhängt natürlich auch in der Küche, weil vielleicht ist das ja so ein Wellness-Spa-Tempel mit 8 Kilo Aloe Vera-Pflanzen zwischen Duschkabine und Klorollenhalter verteilt und da trinkt man natürlich prinzipiell vielleicht lieber aus dem Wasserhahn als in der Küche, wo noch so eine Stahlwolle mit Spätzleresten irgendwie nebendran liegt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir da ran? Also, wir müssten jetzt erstmal die Fakten klären, würde ich vorschlagen. Ist das denn das gleiche Wasser, was da aus dem Hahn kommt? Oder schmeckt es tatsächlich einfach unterschiedlich, weil es unterschiedliches Wasser ist? Das kann ja auch sein. Kann das sein? I don't know. Also, ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt und habe diverse Webseiten von Wasserwerken in meinem Browserverlauf. Das war ein Genuss, so viel kann ich euch sagen. Und mir ist übrigens ganz scharfsinnig aufgefallen, das mag euch jetzt überraschen, aber die vorherrschende Farbe auf diesen Wasserwerke-Websites ist blau. Gibt's ja nicht, oder? Aber teilweise auch noch mit so einem saftigen Grün kombiniert, ne? So ein ganz frisches Blau mit einem saftigen Grün. Prinzipiell kann man sagen, so Farben, in denen sich Tante Silke ihren Fiat 500 kauft, sobald die Scheidung durch ist. Ihr wisst genau, welche Farbe, ne? Auch die Website der Wasserwerke Westfalen sieht genauso aus. Und auf dieser Website findet man eine gewisse Tanja Fock unter der Sparte Presse und Kommunikation. Und auf ihrem Bild hat Frau Fock auch ein Handy am Ohr und lacht. Und Frau Fock sieht in jedem Fall super nett aus und wirkt auch optisch so, als würde sie nicht direkt auflegen, wenn da irgendein beknackter Podcaster ankommt. Und das probieren wir doch jetzt einfach mal. Ich habe die Nummer hier.
Wasserwerke Westfalen. Frau, guten Tag.
Hallo Frau Fock, hier ist Konstantin Zöller vom Podcast Consi Calling.
Ich grüße Sie.
Es ist so, ich habe Ihr Foto gesehen auf der Website Wasserwerke Westfalen und ich beantworte in diesem Podcast Fragen von Hörern und Sie sahen nett aus und habe ich gedacht, rufe ich mal an und frage mal Sie vielleicht, ob Sie mir helfen können.
Guck mal, ob ich auch nett bin.
Ich glaube, haben Sie jetzt schon bewiesen. Es ist so, der Tom wollte wissen, warum denn das Wasser aus dem Badezimmerwasserhahn besser schmeckt als das aus der Küche. Habe ich gedacht, rufe ich mal die Frau Fock an, die weiß doch sowas.
Ja, die sagt da bestimmt was zu. Was ist bei Ihnen los?
Die Frage ist tatsächlich ernst gemeint. Also es ist doch so, wenn man im Badezimmer aus dem Wasserhahn trinkt, dann schmeckt es doch oft besser als aus der Küche. Ist bei Ihnen nicht so?
Ich trinke gar kein Wasser ohne Kohlensäure. Ich trinke unser Wasser immer, nachdem es durch das Gerät mit der Blubber gegangen ist. Deshalb erwischen Sie mich da auf den falschen Fuß. Aber ich glaube auch fast, dass ein stilles Wassertrinker nicht unbedingt weiß, was der Herr da fragt. Aber Sie sehen das auch so. Dann können Sie ihm doch eine schöne Antwort geben, oder?
Ich
wenn Sie auch seiner
ja.
Meinung sind.
Ich bemühe mich ja. Die Frage ist ja schon mal, es gibt keine unterschiedlichen Wasserleitungen weg vom Wasserwerk in die Küche und in die Badezimmer der Leute, richtig? Es gibt nur eine Leitung.
Das wäre ja dann die Hausinstallation. Also Sie kriegen ja das Wasser von uns, vom Wasserwerk über die Netze bis zu Ihrer Hausinstallation. Und wenn Ihre Hausinstallation so gemacht wäre, dass wir da verschiedene Rohre zur Küche und zum Bad haben, hätte das vielleicht was mit den Rohren zu tun. Aber auch sowas kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder?
Ja, nee, das macht keinen Sinn.
Wenn so ein Haus gebaut ist, wird das ja alles zeitgleich gemacht. Also das wäre vielleicht noch eine Sache in dem Moment, wo irgendwas nachgerüstet wurde. Mhm. Vielleicht ist das ja, wie heißt das bei dem Torben der Fall? Keine Ahnung.
Thomas heißt er. Ja, schmecken Sie denn, haben Sie schon mal den Wasserfilter bei sich zu Hause, den Aufsprudler mit unterschiedlichem Wasser aus unterschiedlichen Wasserhähnen befüllt oder nehmen Sie immer den gleichen?
Ich nehme immer denselben.
Dann wissen wir das auch. Aber die,
soll ich das mal machen?
Ja, vielleicht schmeckt es ja auch anders, wenn Sie es im Badezimmer mal voll machen, das Ding.
Mich würde das wundern. Aber ich gehöre nie zu denen, die generell Nein sagen. Ich probiere das demnächst mal. Aber das bringt uns jetzt keine Antwort mehr.
Das ist wahr. Das stimmt allerdings. Vielleicht ist es ansonsten, der Rest passiert ja bei uns im Kopf. Vielleicht ist es ja einfach der Serviervorschlag und man trinkt lieber aus Keramik als aus Edelstahl oder so. Im Badezimmer dann mit dem Waschbecken. Vielleicht ist das einfach eine ansprechendere Umgebung und dann schmeckt es uns besser, so im Kopf.
Ich hätte jetzt gedacht, er fühlt sich das da ab. Also er hängt direkt mit dem München am Hahn.
So genau wissen wir das gar nicht. Das hat er gar nicht gesagt. Aber Sie meinen, dass da ab und zu noch so ein bisschen Geschmack dran ist von so einem Seifenrest, der unten an diesem Sieb dran hängt noch oder so?
Ja, wenn er das so konsumiert, das Wasser kann das sein. Ich hätte jetzt gedacht, er geht mit seiner Karaffe oder seinem Glas irgendwie an den Wasserhahn.
Ich weiß nicht, wie stilvoll
der Tom
ist.
Dann soll er mal darüber nachdenken. Aber das Lustige ist ja, im Bad schmeckt es ja besser, ne?
Ja.
Vielleicht mag er lieber mit ein bisschen Handwaschseife, lieber als mit Spüli, dann haben wir es.
Dann haben wir es, so ist es. Frau Fock, vielen Dank für Ihre Assistenz an dieser Stelle. Tschüss, Frau Fock.
Ja, tschüss.
Ich glaube, Frau Fock ist jetzt schon nicht mehr zu schlagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Mit dem München am Hahn. Podcast-Titel Anyone? Also da muss man ja einfach alles dran lieben. So, ich denke, wir sind uns in diesem Moment auch einig, dass die Welt einfach mehr Frau Fox braucht. Aber so wirklich beantwortet haben wir die Frage ja jetzt auch noch nicht. Dann rufen wir halt noch woanders an. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann uns ja jemand helfen, der prinzipiell eine sehr feine Zunge hat und deshalb dann auch die Unterschiede schmeckt aus den verschiedenen Hähnen und dann sagen kann, ja Moment, in der Küche, da ist ja noch eine Note oxidiertes Kupfer mit dabei. So, Arno Stegoweit könnte so jemand sein. Er ist Wassersommelier, habe ich ergoogelt, und er schmeckt bei Wasser deutliche Unterschiede und berät auch Wassermarken. Also da steht zumindest auf seiner Website und da habe ich auch seine Nummer her. So.
Arno Stegoweit.
Hey, hallo Arno. Hier ist Konstantin von Consi Calling. Ich grüße dich. Du bist schon vorgewarnt worden. Ich habe es schon mal probiert gehabt, da war es ja nicht da.
Ja, genau.
Hi. Du, ich beantworte hier Fragen von Leuten, die mir welche stellen. Und der Thomas hat sich gemeldet und fragt, warum bei ihm das Wasser aus dem Hahn im Badezimmer viel besser schmeckt als das aus der Küche. Jetzt habe ich gedacht, rufe ich mal bei dir an. Du kennst dich doch aus.
Das sind ja Fragen.
Kann das denn sein? Also das Wasser ist ja prinzipiell das gleiche wahrscheinlich. Ich habe schon bei den Wasserwerken angerufen, hat die gesagt, nee, von uns gibt's nur eine Leitung, der Rest muss im Haus sein. Also so weit sind wir schon.
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es vielleicht mit der Häufigkeit der Nutzung zu tun hat. Wenn den Badezimmer Wasserhahn benutzt, dass der vielleicht regelmäßiger gespült ist, keine Ahnung.
Mhm.
Und es kann natürlich auch sein, weil wir in der Küche relativ viel mit den hässlichen Küchenputzlumpen immer wieder auch den Perlator mit reinigen. Und dann, dass sich im Wasserhahn der Küche eben ganz schnell mal Keime und Bakterien wohlfühlen, tummeln und vermehren.
Ich höre raus, dass du auf alle Fälle ihm das schon so, also attestierst, dass das tatsächlich so sein kann, dass das Wasser unterschiedlich schmeckt aus den verschiedenen Wasserhähnen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ja auch eine Kopfsache, ne? Weil in der Küche hast du die ganze Zeit die Arbeit um dich rumstehen und im Bad machst du vielleicht auf und dann ist da nicht noch irgendwie die Spülmaschine unten drunter gebaut, sodass das Wasser schon mal vielleicht eine Nummer kälter rauskommt und deswegen schon mal besser schmeckt vielleicht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Eine Kopfsache ist vieles. Also prinzipiell sollte Wasser ja mal nach gar nichts schmecken. Wenn es nach irgendwas schmeckt, ist sowieso irgendwas faul. Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wie man sich dem nähern kann. Das kann Zufall sein, da kann aber auch was dran sein. Kommt dann darauf an, ob und wie lange das Wasser in der Leitung steht. In der Küche bist du zum Beispiel meistens morgens und abends. Und wenn du dann abends in der Küche dir ein Glas Wasser rauslässt, ist das halt relativ, ist die Leitung relativ abgestanden. Wenn du aber ins Bad gehst und warst vorher auf dem WC oder hast dir erst die Hände gewaschen, dann ist da schon Wasser durchgelaufen. Das heißt, du hast natürlich aus der Leitung frisches Wasser gezogen. Ne? Also das ist auch ein Argument. Also das eine ist eben das Reinigen. Das heißt, wir reinigen in der Küche häufiger und stärker mit dem Lappen, den wir dann eben unterm Wasserhahn so durchziehen. Und dann streifen sich eben Bakterien und Keime am Perlator ab und durch die Luftverwirbelung im Perlator zieht sich in der Küche relativ viel an Keimen in den Perlator rein. Und das wuchert da dann auch. Das sollte man auch gelegentlich mal sauber machen deswegen.
Hier ist ja ekelhaft.
Mhm. Das macht man im Badezimmer nicht so sehr. Wenn du im Badezimmer putzt, putzt du mit scharfen Putzmitteln und bist meistens dabei, dass du alles nochmal gut nachspülst. In der Küche ist halt so, nach dem Abspülen, am Lappen sind immer Keime dran. Also diese Spültücher sind immer keimig. Und das kann ein Punkt sein, aber ich gehe mal davon aus, dass es sich darum dreht, dass einfach die Leitung im Bad häufiger genutzt wird und da einfach der größere Durchfluss an Frischwasser ist.
Du bist schlau, Arno. Das muss man dir lassen. Vielleicht, wir wissen ja auch gar nicht, ob er aus dem Wasserhahn trinkt. Vielleicht trinkt er ja auch unter der Dusche und dann sind im Zweifel schon 50 Liter runter, den Abfluss.
Ja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist, also die Wahrscheinlichkeit ist, dass im Bad mehr Wasser läuft. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß.
Hey Arno, wir haben so viel gelernt von dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sagen viele Grüße nach Berlin. Du hast einen Weinladen und du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Wasser. Und du heißt Arno Stegoweit.
Vielen Dank für deine Zeit.
Also, lieber Tom, der größere Durchlauf im Bad könnte ein Knackpunkt sein, dass es dir dort besser schmeckt. Oder vielleicht ist es auch der Spritzer Bref Power Reiniger oder Sacrotan Ozeanfrische, was da noch irgendwie am Perlator rumhängt. Und das macht vielleicht in deinem Mund dann den Unterschied. So oder so. Danke für deine Frage und sehr zum Wohl. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Sprachnachricht. Instagram.com/Konsi_Quent. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play.
Konsi, ich bin die Annemarie aus Köln, Stadtführerin. Und meine Frage an dich wäre, warum sind viele Lehrer in einer Stadtführung Klugscheißer?
Stabile Frage, Annemarie. Die gute Nachricht, du hast dem Trieb augenscheinlich nicht nachgegeben, denn sonst wärst du jetzt vermutlich im Knast und könntest keine Sprachnachricht über Instagram schicken. Alle Beteiligten haben überlebt, augenscheinlich. Das ist erfreulich. Und es sind ja auch bestimmt nicht alle Lehrer gleich. Einige sind vielleicht schlimm, aber andere sind eben noch viel schlimmer. Ganz ehrlich, aber wenn ich selbst Lehrer wäre, ich glaube, ey, ich würde es auch raushängen lassen, oder? Wenn du schon so ein Fachgebiet hättest, weißt du, wenn du schon Schadensbegrenzung bei der ganzen verzogenen Brut anderer Leute betreiben musst, dann mag man sich doch vielleicht auch ab und zu so ein kleines bisschen Genugtuung holen. Und ich würde es verstehen, ne? Weißt du, einfach bei der Stadtführung so ganz beiläufig fragen, haben Sie auch Kinder? Ja? Dann sagen Sie doch nochmal, welche Rolle hat Köln denn genau bei der Annäherung des Ostfränkisch-Deutschen Reichs an das Byzantinische Reich gespielt? Aber all das geheuchelte Verständnis hält uns jetzt trotzdem nicht davon ab, dass sich ein Lehrer stellvertretend hier erklären darf. Es ist ja auch absolut logisch, dass jetzt wir mal nachfragen bei einem Lehrer. Und ich habe mir über den Verband Bildung und Erziehung einen ganz handelsüblichen Lehrer organisiert. Er heißt Oliver Hinzen und ist der stellvertretende Vorsitzende. Man war so nett und hat mir seine Nummer durchgeschickt. Und los geht's.
Hinzen.
Hallo, Herr Hinzen, hier ist Konstantin Zöller.
Ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, ich sag auch einfach mal Oliver und du sagst Konzi von mir aus, wenn du magst.
Das machen wir sehr gerne. Wunderbar. Kurz Olli, das ist perfekt. Sehr gut.
Hallo Olli. Danke. Hey Olli, das wird jetzt schon die größte Aufgabe deines Tages, glaube ich, was wir hier vorhaben.
Das glaube ich noch nicht, aber schieß los, was hast du?
Du, pass auf, ich beantworte hier Fragen von Leuten, die mir welche schicken. Und die Annemarie aus Köln will wissen, warum Lehrer bei Stadtführungen, sie ist Stadtführerin, warum Lehrer bei Stadtführungen immer gerne klugscheißen.
Lange Frage, kurze Antwort, weil es Lehrer sind und es in der Wiege damit aufgeboren und gezogen wurde. Tatsächlich, um meinen Berufsstand jetzt nicht ganz so ins Verderben zu sprechen, uns Lehrern wird es tatsächlich ganz oft nachgesagt, das ist auch tatsächlich abhängig ein bisschen von den Fächern. Also gerade so Geschichtslehrer haben da immer den Hang, die Geschichte mit trächtig zu formulieren. Wir naturwissenschaftlichen Lehrer sind da immer etwas zurückhaltender, selbstverständlich. Aber tatsächlich ist es so, das geht uns in vielen Lehrerfortbildungen manchmal auch so, dass wir denken, okay, das ist jetzt eine Lehrerfortbildung.
Wo kommt das her? Also kriegt man das so beigebracht, weil man immer alles hinterfragen muss, was die Schüler so sagen und dann bleibt man einfach kritisch auch im Privatleben?
Also tatsächlich, ich komme ja ganz lange noch aus einem ganz anderen Bereich. Ich war nicht immer Lehrer, ich komme ursprünglich aus der Medizin. Und da ist es auf dem Kontext aber auch so. Also das ist tatsächlich, glaube ich, immer so eine berufsbedingte Geschichte. Also wenn man sich jetzt mit Elektrotechnikern unterhält, dann kommt das Thema auf Elektronik, wissen die auch zu allem irgendwas. Bei Medizinern ist es in dem Bereich, da wissen die auch irgendwas. Und bei Lehrern ist es halt so, wie gesagt, je nachdem, was sie studiert haben, das ist tatsächlich immer so eine Berufskrankheit, glaube ich, dass man da sich irgendwie einbringen möchte und immer irgendwie da noch was dazu sagen möchte oder seinen letzten Senf dazu geben möchte. Aber es ist tatsächlich, wir sind schon eine sehr spezielle Spezies in manchen Dingen.
Ich glaube, ich habe mal den Satz gehört, wenn du eine Wohnung vermietest, dann niemals an einen Lehrer oder einen Journalisten.
Ja.
Hast du Ärger.
Oder Rechtsanwalt.
Ja. So, aber die Frage ist, vielleicht liegt es denn wirklich an Lehrerinnen und Lehrern oder liegt es vielleicht auch ein bisschen darin, dass wir Klugscheißerei als negativ besetzen? Weil theoretisch ist das ja eigentlich eine gute Sache, ne, wenn man faktenbasiert ist. Dieser Tage mehr denn je.
Ja, vor allem, es ist ja auch immer wieder spannend. Also mir passiert das auch. Ich kriege ganz oft einen Rentner von der Seite in die Rippen, wenn ich mal wieder irgendwas wissen möchte. Tatsächlich durch unser Studium, durch das, was wir in der Schule machen und so weiter, ist es auch immer wieder interessant, neue Sachen zu erfahren, die wir dann weitergeben können. Und wie gesagt, wir haben ja, mittlerweile ist es nicht mehr so, wir haben nicht nur unsere studierten Fächer, sondern wir machen ganz viele Fächer fachfremd. Und da ist es immer mal wieder interessant, wenn man dann hört, was es denn so gerade gibt oder diese ganzen Geschichten dazu, die Hintergrundgeschichten dazu, was wir ja dann in der Regel auch an unsere Schülerinnen und Schüler weitergeben. Wir müssen ja auch ein bisschen unseren Unterricht interessant gestalten. Und wenn wir da immer nur dieses Standardlehrwerk da nehmen und da Sachen raus erzählen und machen und tun, so können wir dann sagen, oh, pass auf, ich war da im Urlaub oder ich war dort auf einem Ausflug oder ich habe das und das gesehen und das gehört. Na, kann man das noch mit Bildern vielleicht unterlegen und alles. Also das ist schon nicht immer so schlecht. Aber diese Konnektion, dass das immer so nervige Rückfragengeschichten sind, das ist einfach so. Und deswegen kommt es immer so als negative Klugscheißerei rüber. Die Besserwisserei muss man so ein bisschen trennen. Aber das können nicht nur wir Lehrer, muss man fairerweise jetzt sagen. Das können auch Nicht-Lehrer.
Wie wäre denn deine Umgangsempfehlung mit euch, ich sage jetzt einfach mal mit euch Lehrern, wenn ich jetzt eine Stadtführung mache und dann fragst du 15 Mal nach? Dann beantworte ich das ganz artig und versuche mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und dann bist du zufrieden und dann ist alles gut.
Also ich bin eigentlich eher so einer von der lockeren, flapsigen Art, dem man dann auch mal sagen kann, das Lehrer nicht, hat man ja gemerkt, reagieren nicht immer alle gleich entspannt drauf. Also tatsächlich, wenn es dann zu doof wird und zu nervig wird, dann ein gutes Buch empfehlen. Ist bei Lehrern auch immer eine ganz clevere Taktik.
Mhm. Klug.
Wo man dann da mal nachhaken kann. Oder es gibt irgendeinen guten Podcast, YouTube-Channel oder sonst irgendwas, wo man dann sagt, du pass auf, wenn du das noch genauer wissen möchtest, da kann ich dir den Kanal empfehlen oder hör dir das an oder das Buch oder sonst irgendwie. Weil es nimmt auch keiner so krumm, wenn man sagt, pass auf, wir können das nachher, wenn die Zeit sich ergibt, noch die ein oder andere tiefergehende Frage stellen, aber wir müssen jetzt ein bisschen im Programm fortkommen. Also das ist so eine geschickte Geschichte, da kann man doch das ein oder andere umgehen.
Tipptopp. Hey Oliver, ich danke dir für deine Zeit und dass du uns das erklären konntest. Und möchtest du das letzte Wort haben? Denn das bist du ja gewohnt.
Ja, tatsächlich ist das eher meine Frau und mein Hund, die das letzte Wort haben bei uns. Aber ja, habt Verständnis für uns, nehmt uns nicht so bierernst und habt einfach Spaß mit uns Lehrern.
Liebe Annemarie, das war also ein versöhnlicher Lehrer nur für dich. Ja nun, wir merken uns mal, Geschichtslehrer sind also die schlimmsten. Grüße gehen raus. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ihr doch bitte eure Duschgedanken und allgemeine Grübelfragen per Sprachnachricht an mich schickt? Vermutlich schon dreimal. Bitte trotzdem weiterhin über meinen Instagram-Account. Papa, wie war nochmal der Link?
https://instagram.com/konzi_quent.
Danke. So, wir drücken direkt hier mal Play.
Hallo, ich bin Michael, 59 Jahre. Frage: Warum haben rothaarige Menschen so viele Sommersprossen?
Danke für die Frage, Michael. Sommersprossen, das ist ja prinzipiell ein Wort, das durch die deutsche Sprache schon mal richtig gut rauskommt. Sommersprossen, purer Sex. Apropos, das sind Sommersprossen an sich ja auch. Ich hätte ja gerne welche, muss ich zugeben. Naja. Ein weiteres Schönheitsmerkmal, das einem vorenthalten bleibt, wie schön. Fragt sich natürlich, warum ausgerechnet Rothaarige da besonders gut versorgt sind. Jetzt habe ich leider weder die Handynummer von Prinz Harry noch von Andrea Sawatzki auftreiben können, aber vielleicht direkt lieber mal bei einer Fachfrau nachfragen, die das auch direkt erklären kann. Dr. Jael Adler kann das. Sie ist Deutschlands bekannteste Hautärztin und hat meine Nummer zugespielt bekommen über Kontakte. Und wollte jetzt jeden Moment anrufen.
Unbekannter Anrufer.
Oh, da ruft er auch schon an. Hallo, Frau Dr. Adler, Sie müssten es sein. Moment, ich muss das hier ganz kurz auf die Technik rüberlegen. Hallo.
Stimmt.
Frau Dr. Adler, Sie sind's.
Ja, lustig. Ja, genau.
Wie schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wir wollen ja die Frage von Michelle beantworten, der wissen will, warum haben rothaarige Menschen so viele Sommersprossen? Ich schätze mal, Sie werden jetzt nicht so wahnsinnig überfordert sein mit der Frage. Reicht ja, wenn ich das bin.
Es ist so, dass hellhaarige Menschen, hellhäutige Menschen und auch Menschen mit hellen Augen nicht so eine robuste Ausstattung mit dem Farbstoff Eumelanin haben. Eumelanin ist das robuste Braun, also das, was unsere Haut färbt, vor allem wenn wir in die Sonne gehen. Es gibt so eine bisschen schwächere Form davon, die uns nicht so gut vor der Sonne schützen, das ist das Pheomelanin. Und diese hellen Menschen haben mehr von dem Pheomelanin, weil die Natur es wollte, dass sie im Norden lebend noch genug UV-Licht abbekommen, um schön Vitamin D in der Haut zu bilden. Sodass also helle Haut, Sommersprossen, rote Haare und hellblaue Augen sehr häufig zusammenkommen.
Also man ist sensibler, kann man sagen, kann man festhalten, oder?
Man ist sensibler, man bräunt nicht so gut in der Sonne, man kriegt schneller einen Sonnenbrand und man hat auch nicht so gute Reparaturmechanismen. Es bringt also nichts, sich an die Sonne zu gewöhnen, wenn man so ein heller Typ ist, Hauttyp 1, sagt man ja, weil es kommt immer zum Sonnenbrand und nie zu einer richtigen Bräunung, die ja dann irgendwie schützen könnte. Und dieses Gen heißt übrigens MC1R, dass man es mal gehört hat.
Natürlich, das wussten wir. Hat man denn Vorteile, außer dass man hot ist?
Also man hat insofern Vorteile, als man in der Sonne oder in dunkleren Gefilden einfach noch ausreichend Sonnenstrahlung abbekommt, um dieses lebenswichtige Vitamin D zu bilden. Das ist ja gleichzeitig auch ein Hormon, ein Vitamin, das man über die Nahrung aufnehmen kann. Das würde aber nicht reichen, sondern man braucht auch doch deutliche Mengen über die Haut. Zumindest hat das die Natur so vorgesehen. Und wenn man jetzt als sehr dunkelpigmentierter Mensch in den Norden auswandert, dann kommt es ganz schnell zum Vitamin-D-Mangel. Dann müsste man immer Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Und das wollte die Natur natürlich nicht. Also hat sie diese Menschen heller gemacht. Und damit haben die einen Überlebensvorteil im Norden, aber sind natürlich risikobehafteter, wenn sie dann irgendwie in der Nähe des Äquators leben möchten.
Jetzt will man nochmal bei den Sommersprossen nachfragen wollen. Wenn man die ganz groß anschaut, also was sind denn Sommersprossen auf der Haut? Einfach mehr Pigmente an einer Stelle?
Melanin ist ja der Farbstoff und wir haben das dunkelbraune und das rötliche Melanin und bei den Sommersprossen sieht man tatsächlich diese hellrötlichen Melaninflecken. Die sind einfach mehr Farbstoff da, das sind aber keine Leberflecken und die reagieren ja auch in der Sonne, die werden also ein bisschen sichtbarer. Und unabhängig davon, die haben jetzt sonst keinen näheren Sinn, außer vielleicht doch zu versuchen, ein bisschen mehr vor der Sonne zu schützen an den sonnenexponierten Arealen, so eine Art Verzweiflungstat. Insgesamt ist es aber auch so, dass die Hellhäutigen es gar nicht so gut aushalten in der Sonne, denn das Melanin, das braune, das dunkle Melanin, das Eumelanin schützt auch vor der Infrarotstrahlung. Die kommt ja auch aus der Sonne, ne? Das, was man so als Wärme oder auch als Hitze empfindet. Und die Hellhäutigen, die Rothaarigen, denen ist das ganz schnell unangenehm in der Sonne und die wollen dann ganz schnell in den Schatten. Und auch das ist für die natürlich ein wichtiger Warnhinweis, denn ihre Haut wäre sonst sehr schnell überstrapaziert und würde mit vermehrt Hautkrebs und Sonnenbrand reagieren.
Frau Adler, wie oft haben Sie dieses Wissen gebraucht seit dem Studium? Sie sind so schnell darin. Das ist ja beeindruckend.
Das ist aber lieb, dass Sie das sagen. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass man als Kind und als älterer Mensch auch ein schwächelndes Melanin hat und deswegen auch da nicht so in die Sonne gehen sollte. Und dass man seine eigene Melaninproduktion mit einer ausreichenden Zufuhr von Aminosäuren unterstützen kann. Und was man auch machen kann, ist Möhrensaft trinken, jeden Tag ein Glas, entsprechend einem halben Kilo Möhren, ein Tröpfchen Öl, damit das gut aufgenommen wird in den Körper. Dieses Beta-Carotin oder Provitamin A färbt die Haut von innen diskret orange und verlängert den Eigenschutz wie eine Sonnencreme von innen der Haut immerhin ums 2- bis 3-fache, sodass man, wenn man sehr empfindlich ist, vielleicht einfach mal 10 Minuten oder 20 Minuten länger in der Sonne bleiben kann als sonst, was bei den Hellhäutigen wirklich nur schlappe 10 Minuten ist.
Diskret orange finde ich wunderschön formuliert. Das klingt fast wie ein Duft, wie ein Parfum.
Ja. Wenn Sie mal was, ja, soll ja nicht abschrecken. Sonst denken die Leute, dass man so als Möhrenbaby durch die Welt läuft. Ist aber gar nicht so.
Aber genug von Donald Trump.
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, es gibt nämlich tatsächlich Untersuchungen, die sagen, dass Menschen, die ein Möhrengesicht haben, sexuell anziehender, also attraktiver wirken als die, die mit so künstlich sonnengebräunten Gesichtern rumlaufen. Es hat also einen Erotikfaktor obendrein.
Ich bin beeindruckt, was Sie alles wissen. Wenn ich jetzt Ihnen sage, das haben Sie bestimmt auch schon gehört, dass sich Leute Sommersprossen gerne tätowieren lassen zwischenzeitlich. Wie finden Sie? Oder auch schminken ja auch gerne?
Also ich bin ja eine Dunkelhaarige mit grünen Augen und Sommersprossen. Also es gibt auch solche schrägen Mischtypen, ne, die man nicht in so eine Schublade einordnen kann. Und ich finde das natürlich toll, wenn jetzt Sommersprossen ein Trend sind. Das ist einfach, wirkt vielleicht frech und keck und ist Modetrend. Und dann kommt irgendwann wieder dieser Trend, wo man nicht einen Fleck haben darf und ganz makellos sein muss. Das ist wie mit den dicken Augenbrauen oder den dicken Lippen. Alles kommt und geht.
Jetzt haben Sie ja doch schon einige Patienten erlebt in Ihrem Leben. Sind die Leute, die rothaarig sind und Sommersprossen haben, tendenziell eher glücklich damit? Oder hat sich das verändert im Laufe ihrer Dienstzeit? Quasi.
Ich erinnere mich an diese Modemarke Laura Ashley aus meiner Kindheit und die Models waren immer so nordische, irische Typen mit roten Haaren und total schöner, so naturfarbener Kleidung. Da fand ich das persönlich immer wahnsinnig schön und attraktiv und finde das auch bis heute, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass das durchaus, weil es ja auch seltene Typen sind, dass das durchaus interessant und schön aussieht. Leider die Betroffenen mögen das gar nicht immer und manchmal werden sie auch gehänselt als Kinder. Ich kann nur sagen, ich finde es wahnsinnig ästhetisch und würde jedem, der sagt, ich will meine Sommersprossen nicht haben, jetzt nicht dazu raten, die weglasern zu lassen, obwohl das auch geht. Aber ich fände es schade drum. Das passt ja auch zum Typ. Man soll halt typgerecht sein. Man kann eben nicht als, so wie ich, Dunkelhaarige eine Blondine sein und als kleiner Mensch groß. Aber oft sind die Menschen so, dass sie immer das haben wollen, was sie gerade nicht haben.
Das ist wahr, sagt Dr. Yael Adler, Deutschlands bekannteste Hautärztin. Das neue Buch Genial Vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung, gibt's seit 1. März. Nur für uns haben Sie einen Lieblingssatz, den Sie da reingeschrieben haben in das Buch.
Mein Buch heißt ja Genial Vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Und deswegen finde ich das ganz super, dass wir uns mit solchen Fragestellungen rund um Haut und Gesundheit und Sommersprossen beschäftigen. Weil je mehr man selber weiß, desto mehr kann man für sich tun und wird unabhängiger von der Medizin, von Ärzten. Also je mehr man sozusagen, 70% übrigens Lebensstil, man schon im Vorfeld tun kann, desto besser. Und es ist super, dass wir für unsere aller Gesundheitskompetenz hiermit gesorgt haben.
Ich habe Angst vor der Antwort aus dem Buch, wenn es um das Thema Lebensstil geht, aber da muss ich durch. Frau Adler, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Alles Liebe, Grüße nach Berlin.
Ich bedanke mich auch. Ja, wunderbar. Bis bald.
Dankeschön.
Tschüss.
Gute
tschüss,
Zeit.
Danke.
Tschüss, tschüss.
Ihnen auch. Tschüss.
Meine Damen und Herren, das nennt man, glaube ich, Kompetenz. So, ich gehe jetzt erstmal direkt ein Fass Möhrensaft für den Gesichtston nicht so diskret orange wegziehen und brauche natürlich weitere Fragen als Sprachnachricht von euch. Könnte doch nur irgendjemand zum Schluss nochmal den Link zu meiner Instagram-Seite einsingen. Irgendjemand.
https://instagram.com/comsi_ Quent.
Vielen Dank fürs Dranbleiben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, schickt ihn jetzt eurem besten Freund, eurer besten Freundin und mir eine Sprachnachricht, gerne mit einer ausgefallenen Frage. Ich bin Konzi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und das war Konzi Calling. Bis nächste Woche und nicht vergessen, immer schön 5 Sterne dalassen, gell? Dankeschön.
Konzi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Hier treffen sich einmal pro Woche 2 ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen? Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.